Willkommen zum UWorkZ-Podcast von meinem Vater.
Heute mit Frederik Farning von Zenjob. Viel Spaß!
Also für uns war die größte Herausforderung zu Beginn dafür zu sorgen, dass wir nicht eins von diesen Startups werden, die da irgendwelche Dinge an der Wand kleben haben und eigentlich weiß keiner, worum es eigentlich geht. Natürlich achten wir schon darauf und halten es für wichtig, dass Leute auch zu Zenjob kommen, die unsere Mission unterstützen. Die natürlich sagen, sie finden die Idee spannend, für ein Unternehmen zu arbeiten, was es ermöglichen möchte, dass jeder frei darüber entscheiden kann, für wen er wo flexibel arbeitet. Wir verstehen unsere Rolle ja auch nicht, dass wir jeden Tag rumlaufen und Micromanagement betreiben oder Top-Down-Management haben oder Gott bewahre. Auch das habe ich von meinen beiden Mitgründern gelernt und auch bei anderen erfolgreichen Gründern gesehen, ist so ein bisschen dieses eben, ne, halte ich raus, halte ich zurück, finde Leute, die erfahrener, smarter sind als du selber und lass sie machen.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich hoste das hier seit fast 6 Jahren und freue mich, dass wir heute wieder in eine neue Story einsteigen. Es geht also um die neue Arbeitswelt und ich frage mich, wie wir sie menschenfreundlicher gestalten können. Ich bin Vater von 3 Töchtern, führe die hier so ein bisschen ran an das Thema und an den Podcast. Die mittlere Mathilda spricht schon seit einigen Jahren das Intro ein. Die jüngste hilft manchmal auch schon mit. Jedenfalls dürfen meine Gäste und Gästinnen der Mathilda dann erklären, was sie so tun. Und ich glaube, darum geht es tatsächlich auch, dass wir uns mehr zuhören. Und da soll dieser Podcast eben auch einen Beitrag dazu leisten. Heute sind wir zu Gast im Prenzlauer Berg in Berlin. Es geht um ein spannendes Startup, das die Arbeitswelt mitgestaltet. Wir sind bei Zenjob in den neuen Offices. Ich war zu Gast und habe eine Tour bekommen. Die sind also ganz frisch gerade eingezogen. Und ich freue mich, dass Frederik Farning mit mir spricht. Er ist einer der Gründer von Zenjob. Und das ist insofern interessant, als dass es hier um die Verbindung von Unternehmen und Studierenden geht. Ja, wir sprechen ja bisher viel über Unternehmen oder auch mal über Schule. Aber was ist eigentlich mit denen, die studieren? Und wie kommen die eigentlich in die Arbeitswelt? Teilweise ja schon neben dem Studium. Und die brauchen halt Nebenjobs. Ich erinnere mich an meine Zeit, als ich studiert habe. Ich habe dann alles Mögliche gemacht. Promotion war immer gern genommen, Flyer verteilen. Bei einem Spediteur habe ich auch mal mitgearbeitet und eine Wohnung mit ausgeräumt. Also alles, was so anfliegt. Aber die Frage ist ja, wie kommt man an diese Jobs? Früher hingen dann so diese Zettel als Aushänge in den Unis und heute geht das eben digital. Zenjob hat eine sehr schöne Plattform entwickelt und hier treffen sich also die Unternehmen, die Jobs anbieten und die Studierenden, die sie suchen. Zenjob kümmert sich also darum, dass das alles funktioniert organisatorisch. Wie sie jetzt ein Startup aufgebaut haben, das erklärt uns der Frederik. Wie sie das auch in dieser Zeit gemacht haben, in der eigentlich alle gute Leute im Tech suchen und welche Rolle Berlin dabei eigentlich als Startup City noch spielt. All das besprechen wir heute. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung.
New Work Chat Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von OpenUp, der All-in-One-Plattform für mentale Gesundheit und mentales Wohlbefinden eurer Mitarbeitenden. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet. Ich habe mir vor 2 Jahren den Mittelfuß gebrochen. Und natürlich erzählt man dann im Meeting davon und schnell macht das die Runde. Talk of the Town. Es wird sehr gerne und viel darüber gesprochen. Wenn es allerdings über mentale Probleme geht, mentale Gesundheit, dann ist das oft ein Tabuthema. Ich frage mich, warum ist das so und können wir da nicht was dran machen? Es geht doch schließlich um eine menschenfreundlichere Arbeitswelt. Und hier wäre es doch gut, wenn Unternehmen den Mitarbeitenden zumindest Angebote machen. Und OpenUp ist jetzt also genau die Möglichkeit, die Unternehmen bekommen, um ihren Mitarbeitenden dort zu helfen. Und zwar über eine Plattform, auf der es Coachings gibt, auf der es Weiterbildungsmaterial gibt und über 1:1-Sessions mit PsychologInnen. All das ist jetzt möglich. Ich habe es selber mal kennengelernt und habe mit einer guten Psychologin dort auch gesprochen über Fokus, ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Wie kann man eigentlich so seine Prioritäten gut setzen, auch das ist ein sehr schöner Anwendungsfall. Also lernt Open Up doch gern mal kennen, tut eure Mitarbeitenden was Gutes, dann sind die gesünder, können besser und erfolgreicher arbeiten und dann ist, glaube ich, allen geholfen. Der Link ist in den Shownotes auf openup.de/Unternehmen. Gibt's weitere Infos.
Werbung Ende.
Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, heute in Berlin zu sein bei Zenjob, bei Frederik. Hey.
Moin Gabriel, grüß dich. Schön, dass du hier bist.
Ich freue mich auch, hier zu sein in euren neuen Büros. Ihr seid ja noch gar nicht so lange hier, ne?
Ganz frisch eingezogen. 1. Juli hat es uns hier wieder zurückgezogen, wo wir angefangen haben eigentlich. Sind hier in der Saarbrücker Straße 21, ganz legendär. Rocket Internet früher auch auf dieser Adresse gewesen und mitten im Mitte Prenzlberg in Berlin, im Herzen Berlins. Sind sehr, sehr froh, dass wir wieder hier sind.
Ja, ich habe gerade eine kleine Tour bekommen und muss sagen, wir reden ja immer viel über das Büro und das Büro der Zukunft. Also die Richtung gefällt mir hier schon mal sehr gut. Also vielleicht kannst du mal denjenigen, die es jetzt noch nicht gesehen haben, mal vermitteln, was euch wichtig war. Also was sieht man und erlebt man hier?
Vielen Dank erstmal. Aber ja, wir haben versucht, uns viel Mühe zu geben, ein gutes Konzept zu entwickeln aus genug Common Space, Plätze, wo Leute zusammenkommen können und gleichzeitig, dass man auch sehr konzentriert arbeiten kann. Das ist uns in unserem letzten Büro aufgefallen. Das war sehr schön und sehr lebhaft und gleichzeitig nicht so gut voneinander isoliert. Und dementsprechend haben wir jetzt einen Platz geschaffen, an dem jeder einmal lang muss, morgens, abends, wenn er rein oder rauskommt, wo wir unsere Küche haben, unsere Kaffeemaschine haben, eine Wahnsinns-Kaffeemaschine und sowohl Gäste empfangen als auch Meetings unten abhalten. Dann haben wir einen anderen Bereich, der ausschließlich mit größeren Meetingsraum ausgestattet ist, sodass wir die Möglichkeit haben, den so zu nutzen, dass du nicht permanent überlegst, ob du reinläufst, sondern dass du auch mal Gedanken vorher machst. Und dann haben wir zwei Etagen, wo es wirklich primär ums Arbeiten geht, kleine Küchen, nur One-on-One-Meeting-Räume und man wirklich in Ruhe arbeiten kann. Das Ganze abgerundet mit einer sehr schönen, großzügigen Terrasse, mit Abendsonne. Also ich glaube, man hat wirklich sehr, sehr viel. Natürlich gibt es auch einen Billardtisch und es gibt auch eine Tischtennisplatte. Das ist auch bei uns geblieben.
Da habe ich natürlich ein paar Fragen dazu, aber wir starten mal vorne. Auch du darfst meiner 10-jährigen Tochter Mathilda, die das Intro hier einspricht, auch du darfst ihr natürlich erklären, was du eigentlich so machst. Was würdest du sagen?
Gern. Ich kann ja vielleicht starten, was wir machen und dann kann ich sagen, was ich mache. Wir versuchen deiner Tochter es auch zu ermöglichen, dass sie irgendwann in der Schule, wenn sie zum ersten Mal anfangen darf zu arbeiten, das wird sie natürlich nicht mehr so machen, dass sie zu einem Zeitungsverlag läuft und sagt, ob sie da die Zeitung austragen kann, sondern sie wird über kurz oder lang auch ein Smartphone besitzen, höchstwahrscheinlich.
Hat sie eh schon längst
mit verschiedenen Apps und dann wird es dich wahrscheinlich hoffentlich auch freuen, dass da eine App drauf ist, mit der sie sich Jobs organisieren kann. Das ist in dem Fall Zenjob. Sie wird gefiltert angezeigt bekommen, welche Jobs sie überhaupt machen darf und kann darüber entscheiden, wann sie wo für wen arbeiten kann und hoffentlich nicht nur deine Tochter, sondern eben bei uns vor allem Studenten, die auf unserer Plattform unterwegs sind und vom Einzelhandel über die Gastronomie, Rolling Stones Konzert in Hamburg, Alkohol-Eisverkäufer auf dem Festival bis hin zu Logistikjobs, alles mögliche machen können. Vor allen Dingen Schwerpunkt mehrere Tage, wenige Wochen. Etwas, was wir in unserem Studium immer dachten, so ein bisschen fehlt. Sich sehr einfach einen Job zu organisieren, sich mit nichts auseinandersetzen zu müssen. Jemand kümmert sich um alles Juristische, ums Finanzielle. Du kriegst innerhalb von 2 Tagen schon 50% deines Gehalts, den Rest am Ende des Monats. Also wir wollten dir das Gefühl wieder vermitteln, du bist in charge. Du entscheidest, wann du wo für wen arbeitest und möglichst flexibel. Und wir drei Gründer, Gian, Fritz und ich, sind da in verschiedenen Rollen unterwegs. Bei mir liegt inzwischen ein bunter Blumenstrauß, sowohl rechtliche Themen als auch Kommunikation, aber zuletzt ist auch der Customer Care Bereich bei uns dazugekommen und ich versuche jeden Tag zu verstehen, wo irgendwie Probleme sind, die anzusprechen, die zu artikulieren, für Leute da zu sein, Feedback zu geben und ich glaube, wir als Gründer haben immer so ein bisschen die Sonderrolle auch zu verstehen, was für eine Kultur haben wir und wie können wir die weiterentwickeln.
Eins meiner Lieblingsthemen ja, Kultur, also wenn man hier reinkommt, dann sieht man, dass euch das wichtig ist. Man kann Werte lesen. Da habt ihr euch offensichtlich auch viele Gedanken zu gemacht. Auf eurer Website ist das auch erklärt. Aber vielleicht starten wir mal vorne. Ihr habt ein Angebot geschaffen für Studierende. Ich nehme an, dass ihr selber das Problem hattet, als ihr studiert hattet.
Ja, wir waren in sehr unterschiedlichen Studentenjobs unterwegs. Also mein einer Mitgründer Gian, der hat sehr viel gefreelanced, hat selbstständig gearbeitet, auch im Coding-Bereich unterwegs gewesen. Bei mir waren es auch eher langfristige Werkstudententätigkeiten, zum Beispiel so ist auch die Liebe für Kaffee entstanden in einem Startup für mobile Espresso-Bars in Köln. Mhm. Und der dritte im Bunde, Fritz, war aber derjenige, der ganz viel die eher klassischen Studentenjobs hatte. Der als, ich glaube, Nachtportier im Drei-Sterne-Hotel außerhalb irgendwo in the middle of nowhere unterwegs war und sonst auch immer wieder viel diese kleinen Jobs gemacht hat. Und alle drei hat uns aber so ein bisschen vereint, dieses Thema, das zu organisieren, diese Abhängigkeit teilweise zu entwickeln gegenüber wem auch immer. Das hat uns gestört und gleichzeitig wollten wir das verbinden mit Technologie, weil wir natürlich auch gesagt haben, damals im Jahr 2015, Herbst 2015, wenn man jetzt was Neues erschaffen möchte, dann muss es technologiebasiert sein. Und wir haben so gesehen das Rad ja auch nicht neu erfunden, sondern wir haben eigentlich nur gesagt, die Art und Weise, wie man Jobs organisiert, die muss automatisiert erfolgen können. Und dementsprechend sind jetzt ungefähr 94-95% der Jobs, die bei uns über die Plattform laufen. Also ein Kunde postet einen Job in der jeweiligen Company-App, im Buchungsportal. Wir matchen Talents, die dann entscheiden, ob sie den Job antreten wollen oder nicht, unterschreiben einen Arbeitsvertrag und so weiter, gehen zum Job-Check in Chat-Out. Das ist alles automatisiert. Also hier muss auch keiner mehr intern was anfassen. Und das war das, was uns besonders wichtig war und ja, wo die studentischen Nebenjobs auch eine Motivation für waren.
Also wenn ich mich erinnere, genau, es war erst das Problem, einen Job zu finden, der einem auch zugesagt hat, ehrlicherweise. Ne? Es gab natürlich immer irgendwelche Aushilfsgeschichten, aber ja, Zeit ist ja auch kostbar. Selbst als Student, da möchte man halt schon schauen, was macht man. Ich erinnere mich, ich habe auch so verschiedene Sachen gemacht. Promotion, ich glaube, sowas haben echt viele gemacht.
Mhm. Unser erster Job. Wir haben unseren allerersten Job war Flyering für einen Secondhand-Möbelladen ja. Im Mai 2016. Und da bin ich dann auch mit hingefahren, habe versucht, mit dem Eigentümer immer ein bisschen zu schnacken zwischendurch, weil wir natürlich auch keine Ahnung haben, erscheint jetzt hier überhaupt jeder. Wir kannten fairerweise 4 von 5 Studenten, kannten wir persönlich, aber wir wussten natürlich auch nicht, ob das jetzt funktioniert. Und genau, das ist der Job gewesen und geblieben.
Ja, genau, Flyer. Erinnere ich mich, dann habe ich mal bei einer Spedition gearbeitet. Das war auch nicht schlimm. Es ging darum, irgendwie Wohnungen auszuräumen von Menschen, die einfach nicht mehr zurückgekommen sind, die, keine Ahnung, da wurde dann halt die Wohnung irgendwann geräumt. Das heißt, man konnte alles wirklich so schön rausschmeißen. Das war auch noch ganz okay. Der wollte mich dann noch anstellen. Das war dann aber nicht so ganz in meinem Interesse. Mhm, aber genau, die Frage war also, wie kam man drauf? Das war bei mir dann auch recht zufällig. Das heißt, ihr habt dann schon gewusst, eigentlich, da ist ein Need da, weil Studenten brauchen ja auch Geld. Nicht jeder hat so diesen goldenen Löffel sozusagen im Mund mitbekommen.
Das sind eigentlich die Varianten, ne? Der goldene Löffel, BAföG, das ist dann die andere Seite quasi. Und sonst ist es ja der Job. Irgendwo muss das Geld herkommen. Und ich schätze mal, wenn du sagst, er wollte mich dann anstellen, heißt, du warst auch eher so in dieser Gewerbeschein-Richtung damals unterwegs als Selbstständiger. Und das geht ja, oder er ging ja vielen so. Und was immer mehr auch zu einer großen Rechtsunsicherheit geführt hat, auch auf Seiten des Studenten. Und für uns war auch wichtig, so ein bisschen bei dem Thema zu sagen, es gibt eben auf der einen Seite die studentischen Nebenjobs, die sich viel stärker danach richten, was du jetzt studierst, dich dahingehend weiter zu qualifizieren. Also wir reden auch von den mittel- bis langfristigen Werkstudentenjobs, etwas, was wir jetzt seit 1,5 Jahren auch stärker betreiben, weil wir natürlich auch dort den Need sehen, sowohl auf der Talentseite, also unserer Studenten, als auch auf Kundenseite. Nur zu Beginn wollten wir gar nicht so quasi hochnäsig da erst wieder anfangen, sondern es gibt eben jeden Tag, du hast sie angesprochen, diese Aushilfsjobs, die, egal ob Student oder nicht Student, jeden Tag stattfinden, ein enormes Umsatzvolumen darstellen und trotzdem ja bedient werden müssen und auch viele, gerade zum Beispiel in den ersten paar Semestern, gern nachgehen, Kopf ausschalten, simplen Job machen, AirPods vielleicht noch rein oder was auch immer, aber schnell Geld haben, schnell Geld ausgeben können, sich damit ein Geschenk finanzieren, Urlaub finanzieren können oder dergleichen. Und dann im 4., 5., 6. Semester, da sagst du vielleicht stärker, ich weiß nicht, du studierst Marketing und willst irgendwie sagen, jetzt habe ich mal Bock, in einem Startup reinzuschauen und 2,5 Tage die Woche regelmäßig hinzugehen. Nur wir wollten überhaupt erstmal was finden, womit wir anfangen können und wo die Technologie wirklich einen großen Unterschied machen kann. Und so sind wir da gelandet.
Und deine zwei Mitgründer, die kanntest du dann aus dem Studium oder wie sind eure Wege zusammengekommen?
Nee, tatsächlich haben wir uns sehr, sehr zufällig kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt, also erstmal habe ich Gian kennengelernt bei unserem ersten Investor, Atlantic Internet. Ich wollte dahin, um eigentlich so ein bisschen zu verstehen, wie funktioniert diese Finanzierungsseite, um danach idealerweise auch was Eigenes aufzubauen. Und Gian kam wiederum gerade aus einem Startup, was er mitgegründet hatte, was nicht mehr so gut lief. Und wir haben uns dort dann getroffen und zusammen auch kam Gian mit unseren beiden ersten Entwicklern, die auch immer noch dabei sind, Robert und Flo. Und die Idee war so ein bisschen zu sagen, so jetzt komm, lass mal irgendwie was hier rumrühren im Bereich von Arbeit, wissen noch nicht genau richtig was. Und so, Frederik, Gian, hier, lernt euch doch mal kennen, vielleicht mögt ihr euch ja. Und das ist jetzt letztendlich natürlich auch alles immer sehr viel Zufall und auch Glück im Leben. Und das hatten wir, das hatte ich, dass wir uns halt sehr schnell eine unglaubliche Chemie zusammen hatten und gemerkt haben, boah, wir ticken gleich, wir teilen die gleichen Werte, wir marschieren in die Richtung. Und dann haben wir sehr schnell über Fritz Bruder eigentlich, den dritten im Bunde, Fritz, kennengelernt. Sein Bruder, der gerade an einem Marktplatz gebaut hat für gebrauchte Jagdwaffen.
Okay.
Und der erzählte von seinem Bruder, der gerade unterwegs ist, aber auch so ein bisschen umschaut und auch eine Begeisterung für diesen Bereich hat. Und mit dem kamen wir schnell ins Gespräch, haben auch wiederum gesehen, ähnliche Werte, gleiche Ziele. Dann lass es doch mal versuchen. Und das war Glück. Also jetzt machen wir das seit 8,5, fast 9 Jahren und wir haben immer wieder auch gespiegelt bekommen von erfahreneren Gründern als wir oder Investoren. Wow, also das ist jetzt nicht üblich, dass man so lange zusammenhält und das so lange funktioniert und dass sich häufiger auch Dinge trennen. Aber das scheint bei uns irgendwie zu passen.
Da hätte ich gleich mehrere Fragen. Das erste wäre, wenn man zusammen gründet, dann klar, du brauchst einen gemeinsamen Nenner und bestenfalls auch so ein gemeinsames Wertegerüst. Andererseits musst du dich auch ergänzen und brauchst auch eine Unterschiedlichkeit gewisserweise. Also was kannst du da empfehlen? Weil es kommt ja auf ein starkes Team am Ende an. Das ja. entwickelt sich und es findet sich und passiert viel auf dem Weg. Aber hört man nur auf den Bauch oder gibt es auch ein paar Dinge, auf die man wirklich achten sollte?
Also damals war es so, da ich von dem ganzen Thema noch überhaupt keine Ahnung hatte, hatte ich nur den Bauch. Glaube, ich habe bis zum gewissen Grad vielleicht das Glück, dass es mir manchmal ein bisschen leichter fällt, ungefähr zu verstehen, wie jemand tickt, wie er motiviert ist, was für Werte dafür dahinter stehen mögen. Aber das ist natürlich nie eine Garantie. Ich glaube, für die anderen beiden Jungs war es so, auch da war schon viel auch der Bauch und dann sicher aber auch ein paar Dinge, die sie erlebt haben auf ihrer Reise jetzt dorthin, auch an Dingen, die nicht so optimal gelaufen sind und Personen, die man kennengelernt hat, vielleicht wo man gesehen hat, okay, das ist mir schon mal wichtig, dass das eine Charaktereigenschaft ist, die der oder diejenige nicht mitbringt. Und es ist dann aber am Ende schon sehr viel so ein Gespür und ein Gespräch und dann natürlich recht schnell auch so die ersten gemeinsamen Entscheidungen, die man trifft oder nicht trifft, die dazu führen, dass du merkst, ziehst du hier an einem Strang. Du sprachst das Ergänzen an, sehe ich ganz genauso, sehr, sehr wichtig und ich glaube aber auch etwas, was wir von vornherein hatten. Also wir drei sind schon sehr unterschiedlich. Wir sind im Kern, glaube ich, haben wir starke Gemeinsamkeiten, die Werte, die wir teilen und gleichzeitig sind wir in unserem Auftreten, in unseren positiven und negativen Charaktereigenschaften, Stärken und Schwächen, MBTI, ich weiß nicht, was du da alles rausholen möchtest, quasi, schon sehr unterschiedlich und das hilft uns auch bis heute. Ich glaube, es ist natürlich noch eine zusätzliche Herausforderung, weil wir uns eben gar nicht kannten. Ich würde wahrscheinlich auch immer beschreiben, das optimale Setup meiner Meinung nach ist so ein bisschen auch keine engen Freundschaften, aber eben natürlich auch nicht, man kennt sich gar nicht, sondern vielleicht sogar Verbindungsstücke, die es ja im erweiterten Bekanntenkreis gibt, Freundeskreis gibt, ja. dass man eben dieses Glück, was wir hatten, so ein bisschen ausklammern kann, indem man seine eigene Due Diligence dadurch auch erledigen kann. Aber nochmal, das kannst du dir ja wie so viele Sachen im Leben dann auch nicht immer aussuchen und auch das ist kein Rezept. Aber ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich die Kombination aus dem Gespür auf dem Bauch zu hören, die richtigen Fragen dann aber auch sehr schnell zu stellen, sehr ehrlich zu sich zu sein ja. und zu sehen, ist das eine Person, mit der ich da in den Krieg ziehen kann, weil es ist eine verdammt harte Zeit zu Beginn und sie bleibt herausfordernd. Es kommen immer andere Herausforderungen hinzu, aber das Gerüst, das Fundament muss stehen.
Ich finde es ja auch spannend, wie man innerhalb des Gründerteams dann eine Kultur etabliert, in der man sich auch kritisieren kann. Das gerade, was wahrscheinlich bei engen Freunden nicht so einfach ist. Also ich hatte hier auch wirklich schon interessante Beispiele, Simple Job zum Beispiel, das waren auch zwei ganz enge Freunde. Also es kann schon klappen, aber ich ich kann mir auch vorstellen, dass es schwerer ist, gerade so mit engen Freunden oder auch mit Familienmitgliedern. Kann klappen, muss man wahrscheinlich aber lernen, dann auch kritisch miteinander zu bleiben,
ja,
im Sinne der Sache, ne? Weil du willst ja durch Reibung auch weiterkommen. Ja. Wie habt ihr das geschafft, auch so eine Kultur in eurem Team hinzubekommen? Die muss man ja auch erst kultivieren gewissermaßen, dass man sich eben nicht nur bestätigt und guck mal, wie cool und toll. Ja. Und man feiert natürlich auch die kleinen Erfolge, aber man will ja irgendwie auch mit so einer Grundspannung weiterkommen.
Ja.
Und vielleicht will der eine das mehr als der andere.
Absolut. Und das bleibt auch eine kontinuierliche Mission, auch bei uns. Wir machen viele Workshops auch zu diesem Thema, auch gemeinsam mit unserem Management, was du dir vielleicht vorstellen kannst, über die 8,5 Jahre jetzt auch nicht immer komplett gleich geblieben ist. Sprich, wir gehen ja auch immer wieder in die Übung neu rein, für uns selbst als auch fürs Management, wo wir zum Beispiel genau auf solche Themen reingehen. Es gibt, was wir immer wieder gerne nutzen, 5 Dysfunctions of a Team. Kann ich sehr empfehlen, auch als Buch, gerade für Teams, egal ob im Management-Level oder nicht, wo es unter anderem um das Thema Fear of Conflict geht, dass man eben von Haus aus, ist ja vielleicht auch manchmal eine ganz gute Eigenschaft, dass sehr viele Menschen auch gerne diesen Konflikten aus dem Weg gehen, die aber dann dafür sorgen, dass sie sich in einem Team meistens dann einfach nur woanders aufstauen oder irgendwo entladen oder dann größer zurückkommen und so weiter. Und wir haben das, das genauso bei uns. Ich glaube, das Rezept, wie wir das hinbekommen haben, dass wir relativ ehrlich zueinander sind, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich glaube, vielleicht war es irgendwann so, was wir gemerkt haben, es kommt alles von einem guten Ort. So, jede Kritik, die ausgesprochen wird, ist nicht, um zu verletzen oder unbedingt nur das Argument zu gewinnen, sondern dass wir eigentlich am Ende, ja, wir drei und dann genauso auch Management ein Ziel verfolgen, nämlich dieses Unternehmen erfolgreich zu machen. Und ansonsten ist unsere Existenzgrundlage oder unsere Bedeutung auch so ein bisschen hinfällig. Es geht ja darum, seinen Job erfolgreich zu machen. Und das haben wir, denke ich, irgendwie dann ganz gut verstanden, dass das immer dieser gemeinsame Nordstern ist und die Kritik, die ausgesprochen wird, immer den Hintergrund hat.
Ja.
Wir waren vielleicht, was Ehrlichkeit angeht, auch relativ schnell offen miteinander, was dazu geführt hat, wenn du erstmal anfängst, so ein Level reinzuziehen, dann fällt es dir auch viel leichter, darauf aufzubauen, als wenn du erstmal startest so ein bisschen mit diesem, ach, das sage ich jetzt nur so halb ehrlich und das bespreche ich nochmal hintenrum und so weiter und dann geht das mit der Messerstecherei halt auch schnell los. Also das hat uns, glaube ich, geholfen. Wie wir da jetzt so immer genau hingekommen sind, kann ich dir auch nicht sagen, aber ich glaube, ein Mittel war, sehr früh alles sehr offen anzusprechen.
Weil man sagt ja immer, ne, 9 von 10 Startups schaffen es nicht und das liegt manchmal am Geld und manchmal eben auch genau an solchen Themen, oder?
Total. Das haben unsere Investoren ganz am Anfang erzählt und bis in die ersten 3-4 Jahre rein, sie investieren ins Team. Die Idee ist natürlich wichtig, das Potenzial, was dahinter steht, auch, aber gerade zu Beginn war auch die Aussage, wir glauben jetzt gerade erstmal an euch und wenn das Ding nicht funktioniert, dann finden wir mit euch einen Weg, auch was anderes zu machen, aber wir haben hier ein ganz gutes Gefühl. Und dann im nächsten Schritt, die Menschen, die wir auch geheiert haben, wo wir geguckt haben, wer passt jetzt mit rein, das sagt auch wieder viel über uns aus. Verstehen wir das irgendwie, dafür zu sorgen, immer Leute zu finden, die erfahrener und schlauer sind als wir, ohne dabei zu denken, was macht das mit meinem Ego? Das sind ja alles Signale, die du dann auch sendest, um zu zeigen, irgendwie du machst hier was richtig oder falsch. Aber es geht vor allen Dingen am Anfang nur ums Team.
Ego ist natürlich ein super Stichwort, das ich auch gerne nehme, wenn du mir das hier schon so servierst. Du hast nämlich auch schon gesagt, hier in dieser Gegend ist sehr viel Startup-Geschichte passiert. Und Startups waren in der Vergangenheit schon auch mit Gründern und Gründerpersönlichkeiten oft verbunden mit großen Egos. Wenn man dir jetzt zuhört, scheint das jetzt nicht mehr das Wichtigste zu sein, sondern das Team. Aber wie hast du diese Entwicklung der Startup-Szene so erlebt? Du hast es ja sicherlich auch schon länger verfolgt und dann irgendwann auch mitgestaltet.
Also ich war natürlich nicht so sehr Teil dessen, auch wie meine beiden Mitgründer, einfach nur aufgrund des kleinen Vorsprungs, die beiden Jungs haben. Nichtsdestotrotz natürlich aus einer beobachtenden Perspektive sehr enorm und ich möchte trotzdem nochmal der Transparenz halber erwähnen, also das Thema Ego, deshalb heißt es ja nicht, dass das nicht vorhanden ist. Ne? Und da sind wir drei dann auch sehr unterschiedlich. Da ist gerade Fritz einer, der das extrem gut vorleben kann, wie man sein Ego zu Hause lässt und einer unserer 4 Werte ist ja humble, den, glaube ich, nach vorne trägt, wie kein zweiter, was gerade in seiner Rolle als CEO natürlich auch wirklich eine vorbildliche Eigenschaft ist. Nur, wenn du fragst, so ein bisschen, wie die Landschaft sich verändert hat. Also
auch in Berlin hier.
Auch in Berlin. Ich weiß nicht genau, ob es weniger Gründer mit Egos gibt als vor 10 oder 15 Jahren. Nur ich glaube, was sich schon so ein bisschen geändert hat, war, wir haben ja kurz auch in der Intro das erwähnt hier mit Rocket Internet, wo wir jetzt hier quasi gestartet sind, das war natürlich schon eine gewisse Mentalität, die vorgelebt wurde, die ausgestrahlt wurde, die ja auch sehr viele positive Eigenschaften mitbringt. Da geht es auch viel um Ehrgeiz und Erfolg und Hungry, also ein anderer von unseren vier Values, der dafür gesorgt hat, dass man Berlin überhaupt so auf die Landkarte gebracht hat. Also bei, glaube ich, aller teilweise berechtigten Kritik können wir erstmal als, sagen wir mal, zweite, dritte Gründergeneration verdammt dankbar sein, dass das alles hier so stattgefunden hat. Und natürlich gab es aber sicher auch ein paar Learnings. Und einige davon sind eben zu sagen, vielleicht kann man so ausdrücken, nicht Hungriness um jeden Preis. Sondern wir versuchen zum Beispiel auch, und das, glaube ich, gibt jetzt eben mehr und mehr Gründer, die auch so drauf sind, zu sagen, was ist da die richtige Balance? Wie kannst du versuchen, ein junges, erfolgreiches Unternehmen aufzubauen? Und das bedeutete auch immer für uns, ein Unternehmen, was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, in die Profitabilität zu führen und nicht irgendwie permanent etwas aufzublähen und zu hoffen, irgendwann kann das mal funktionieren. Aber gleichzeitig das eben auch zu tun mit einer Kultur, die dazu führt, dass Leute richtig verdammt gern hier hinkommen. Ins Büro gehen, miteinander streiten und lachen und nachher ein Trinken gehen und Erfolge zelebrieren und Niederlagen eben auch. Das war und ist uns besonders wichtig. Deshalb war uns zum Beispiel auch jetzt vor diesem ganzen Corona-Thema, wäre es für uns nie eine Variante, eine Option gewesen, ein Remote-Work-Culture zu bauen. Großen Respekt an alle Gründer, die das tun, aber wir wollen Menschen sehen, wir wollen interagieren, wir wollen ja genau das auch bezwecken und deshalb diese Balance hinzubekommen, das kann sein, dass es jetzt mehr Gründer gibt als vielleicht noch 10, 15 Jahren, für die das wichtig ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher und gerade im Bereich der Egos, glaube ich, weiß ich nicht, ob sich so viel verändert hat.
Zumindest, und das haben wir auch in der Agenturwelt ein bisschen so gesehen, hatten CEOs oder Führungskräfte früher auch eine andere Machtposition. Heute können sich das Mitarbeiter einfach auch aussuchen und gehen dann woanders hin im Zweifel. Und deswegen ist es jetzt vielleicht ein bisschen anders gewichtet, aber vielleicht kannst du uns nochmal so ein bisschen mitnehmen in diesem Moment, wo ihr drei auch gesagt habt, wir gehen das jetzt an, wir gründen das. Ihr habt euch ja sicherlich den Markt angesehen. Die großen Jobbörsen gibt es schon lange, aber offensichtlich nicht so in dieser Nische. Ja.
Richtig, wir haben gedacht, wenn wir was machen wollen, was so in diesen Vermittlungsbereich geht, da gibt's die Indeeds, die Stepstones dieser Welt, ist alles spannend und interessant, aber das ist eigentlich nicht das Problem, was wir gesehen haben oder was wir nervig empfunden haben. Wir haben ja gesagt, worum es eigentlich geht, ist zu sagen, wenn ich mir flexibel Arbeit organisieren möchte, dann kann ich das gerade nicht und dann kann ich das vor allem nicht technologisch basiert, nicht automatisiert machen. Und das war so ein bisschen der Schritt zu sagen, gut, dann gucken wir uns mal diese sehr unpopuläre Welt der Personaldienstleistung im Sinne der Zeitarbeit an. Keiner von uns hatte damit Berührungspunkte vorher. Wir haben eigentlich mit Zeitarbeit das verbunden, was wahrscheinlich viele damit verbinden, nämlich irgendwie, was ist das und wollen wir das jetzt wirklich machen und hat was Schmuddeliges vielleicht noch oder so. Und dann haben wir aber relativ schnell gesehen, also erstens ist das Quatsch, beziehungsweise man muss da sehr stark diversifizieren. Es gibt eben sicher auch in der Zeitarbeit schwarze Schafe, wie es das überall gibt, aber es gibt auch teilweise Leute, die sehr, sehr gern nachgehen und für die das auch eher ein, Entschuldigung, wieder für den Anglizismus, so eine Art Enabler ist, eine Möglichkeit zu sagen, ich kann mich so halt perfekt organisieren, ohne eben aber immer nur als Selbstständiger oder Scheinselbstständiger unterwegs zu sein. Und es war uns dann auch so ein bisschen egal, weil wir ja gesagt haben, völlig egal, wie das jetzt heißt oder auch wie es juristisch aufgestellt ist, wir wollen uns um alles kümmern, sowohl B2C bei unseren Talents als auch bei unseren Kunden B2B. Beide Seiten sollen sich um nichts kümmern müssen und dafür gibt's das, ist das eigentlich der einzige Weg. Und als wir dann so ein bisschen gesehen haben, das ist in Deutschland nicht gelöst, das ist in Europa nicht gelöst, das ist eigentlich global noch nicht so gelöst, zumindest, dass wir sagen, wow, das ist ja perfekt. Natürlich gab es immer welche, die mal das in der Richtung machen oder ein bisschen weniger technologiebasiert agieren und. Wie gesagt, gut, dann testen wir das auch einfach mal. Haben am Anfang nur so getan, als ob es irgendeine Technologie gäbe. Die gab es natürlich überhaupt nicht, sondern am Ende gab es nur Telefone und Computer, wo wir irgendwie versucht haben, dass derjenige erscheint, wo er erscheinen soll. Und dann haben wir erst parallel angefangen, Apps zu bauen und die eigentliche magische, den Kern quasi dessen, also den Matching-Algorithmus hier intern. Und ja, waren einfach hoffnungsvoll, dass das wirklich so ist, wie wir es glauben, nämlich, dass das ein Problem ist. Und das war, glaube ich, da haben wir auch sehr viel Glück gehabt, dass wir sehr früh diesen Proof of Concept, den hatten wir sehr schnell. Also wir hatten sehr schnell das Gefühl, wir sind hier an der richtigen Sache dran. Das wird jetzt ganz schön nervig werden. Das ist sehr stark regulatorisch geprägt. Mhm. Es geht ja auch um verdammt wichtige Sachen. Also es geht um dein Geld, es geht um dein Gehalt. Wir brauchen sehr viele sensible Daten, die wir ehrlich gesagt überhaupt nicht haben wollen. So Steueridentifikationsnummer, Sozialversicherungsnummer, alles nur wegen der Lohnbuchhaltung. Aber es scheint so zu sein, dass wir irgendwie wollen das hier anscheinend, Leute. Und auf der Welle sind wir dann weitergeritten.
Dann braucht man auch erstmal Geld, denn das dauert, bis man profitabel ist. Also
ja,
gute Bekannte ist schon lange bei Zalando und da konnte man dann immer in Abständen lesen, wie es aussieht auf dem Weg in die schwarzen Zahlen. Aber das ist erstmal ein steiniger Weg und da kann man natürlich gucken, ob man das irgendwie selber zusammenkratzt, so Bootstrapping, man kann sich irgendwie mit Investoren einlassen, aber auch da muss man sich wahrscheinlich fragen, was geben wir hier ab, was behalten wir in der Hand? Mhm. Wie sahen da so eure Gedanken aus?
Die Frage stellte sich weniger, weil in dem Moment, als klar war, dass wir uns auch eben gemeinsam bei unserem ersten Investor so ein bisschen an dieser Idee austoben, war eigentlich auch schon klar, dass das Ganze eher dann eben ein sogenannter Venture Capital Case wird, also durch Eigenkapital von außen getrieben und weniger durch das eigene nicht vorhandene Eigenkapital gebootstrapped. Ich finde, das ist immer wieder eine eigentlich recht spannende Frage, weil ich glaube, beides hat einfach sein Für und Wider. Das Schöne ist natürlich, dadurch, dass wenn man die Chance bekommt, Investoren davon zu überzeugen und die dann auch an einen glauben und das investieren, hast du natürlich die Möglichkeit, in einer deutlich anderen Geschwindigkeit etwas aufzubauen. Und der Nachteil wiederum ist, du musst diese Disziplin dann aber selbst mitbringen und das Verständnis, dass irgendwann es nicht selbstverständlich ist, und so war es von uns letztendlich ja von auch Runde, Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde, dass da immer wieder was reinkommt. Du musst ja immer wieder genug Perspektive einem neuen oder alten Investor geben, der bereit ist, zusätzlich was zu investieren, auf der Basis von dem, was du bisher geschaffen hast, in Kombination mit deinem Ausblick. So, das ist ja auch viel Fabulieren. Das ist ja auch viel, dass die dann daran glauben und
Pitchen,
exakt. Und du musst schon irgendwie selber gucken, dass du verstehst, was ist deine kurz-, mittel-, langfristige Perspektive, damit es in die richtige Richtung geht. Wenn du bootstrappst, wenn du es alles selber finanzierst, dann hast du das natürlich gar nicht, weil du ja schon automatisch eine sehr, sehr starke intrinsische Motivation hast, mit deinem eigenen Geld dafür zu sorgen, dass das nicht alles aus der rausfliegt. Und ich glaube, das war aber für uns nie so sehr ein Problem. Wir sind da vielleicht alle drei auch nicht so sehr gepolt, dass die Idee ist zu sagen, ach cool, jetzt haben wir ein paar Millionen eingesammelt, dann lass ich mal schnell möglichst wieder rauspfeffern, sondern eigentlich immer versucht haben, eine schöne Balance zu finden, teilweise dann auch natürlich gemeinsam mit unseren Investoren, was wollen wir ausgeben, sogenannten Burn, und was wollen wir halt auch halten. Und da haben wir bisher, sind wir auch ganz gut mit gefahren, aber ja, beides hat seine Vor- und Nachteile.
Mhm. Ihr habt auf eurer Webseite auch eure Vision formuliert. Da heißt es, unser Ziel ist es, die Arbeitswelt von morgen mit innovativer Technologie zu empowern. Das haben wir ja bei amerikanischen Tech-Startups schon immer gesehen. In Deutschland habe ich so den Eindruck, ist es in den letzten Jahren erst so verstärkt dazugekommen. Mhm. Wie wichtig ist euch die Vision in eurer Arbeit? Also ihr habt ja verschiedene Zielgruppen, könnte man sagen. Ja, ihr habt die Studierenden, ihr habt die Unternehmen, die wiederum die Studierenden brauchen. Ihr habt Investoren, ihr habt Medienpartner. Braucht es die Vision? Wie wichtig ist die?
Und hoffentlich in der Zukunft deine Tochter, also vom Schüler bis zum Rentner.
Die kommen ja auch noch.
Ne? Hausmann, Hausfrau, was auch immer. Wer auch immer Lust hat, halt flexibler Arbeit nachzugehen. Absolut essentiell. Also uns, Zenjob, würde es nicht geben, wenn es nicht diesen ganz starken Fokus gäbe, über Technologie zu empowern. Was heißt das? Also letztendlich, glaube ich, haben wir es am Anfang schon ein bisschen erwähnt. Die Idee von uns war ja zu sagen, du würdest normalerweise von Restaurant zum Einzelhändler laufen, die erzählen dir irgendwie was, fang mal an, dann sagen sie morgen wieder zu dir, ich brauche dich nicht mehr. Das dürfen sie vielleicht juristisch nicht, aber das interessiert ja keinen. Und dann stehst du auf einmal wieder da. Und du wirst auch nie der Herr deiner Lage sein, wann du wo für wen was machen kannst, weil du bist ja überhaupt erstmal froh, dass jemand zu dir gesagt hat, jo, dich nehme ich. Du hast zu Recht erwähnt, der Arbeitsmarkt hat sich natürlich ein bisschen gedreht und wir haben nicht mehr nur einen Fachkräftemangel, wir haben jetzt auch einen generellen Arbeitskräftemangel. Das wird natürlich alles in die Karten spielen von Arbeitnehmern. Nichtsdestotrotz ist es natürlich was ganz anderes, wenn du auf einmal diese Technologie in deiner Hosentasche hast, wo du mal eben entscheidest, ob ich hier ein paar Tage, da ein paar Wochen, hier einfach nur simpel Geld, hier irgendwie was, was dich weiter qualifiziert im Rahmen deines Studiums. Das geht unserer Meinung nach nur durch diese Technologie. Es hat auch dazu geführt, dass wir diese sehr kurzfristigen Jobs überhaupt abbilden können. Das würde ohne Technologie gar nicht möglich sein, weil du könntest es auch gar nicht profitabel abbilden. Jetzt ist es natürlich so, dadurch, dass eben so viele Prozessschritte automatisiert sind, haben wir überhaupt die Möglichkeit, diese Art von Jobs dann auch profitabel anbieten zu können. Also daher würde ich schon sagen, die Technologie, die ist absolut Kern. War sie immer und wird sie, glaube ich, auch immer sein, weil, das hatte ich glaube ich auch gesagt, wir haben ja letztendlich nichts komplett neu erfunden. Es ist nur vor allen Dingen die Herangehensweise und das Abwickeln.
Hm. Wer hat dich inspiriert auf deinem Weg? Sind so die klassischen Startup-Gründer-Stories oder ist es was ganz anderes?
Nee, also ich meine, ich glaube, würde tatsächlich anfangen, sehr klassisch wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber auch mit meinen Eltern. Mhm. Da gab es schon immer einen gewissen unternehmerischen Bezug und da wurde sich auch viel ausgetauscht über solche Themen und da gab es für mich dann schon immer eine gewisse Affinität zu Wirtschaft und zur Politik, aber eben gerade auch zum Unternehmertum im Speziellen und ich fand die großen Fragen, wenn du so willst, fand ich schon immer sehr, sehr spannend. Ich glaube, das auch kombiniert damit, mit vielen Leuten zusammenzuarbeiten. Also eine andere Frage, die wir manchmal kriegen, ist so ein bisschen so, was motiviert uns am meisten oder was ist am spannendsten an unserem Job? Und das ist, muss ich schon ehrlich sagen, für mich immer wieder zu sehen, wir sind jetzt so 260, 270 Leute, über 45 Nationen mit völlig unterschiedlichen Backgrounds, Kulturen, Bildung, alles Mögliche und kommen dann hier irgendwie zusammen an so einem gemeinsamen Rädchen zu basteln. Das macht schon verdammt viel Bock. Also das ist einer der größten Treiber. Ich glaube, dann war es später so eine Mischung. Also ich hatte teilweise Sportler, Michael Jordan oder andere, die mich da immer wieder motiviert haben, inspiriert haben. Dann nochmal ein bisschen später eher Leute auch wie Helmut Schmidt. Ich komme ja aus Hamburg, also als alter Politiker und dann später aber auch eher Barack Obama. Also ich glaube, für mich war es immer so ein bisschen eine Mischung aus, wie gesagt, teilweise mal Eltern, teilweise Sport, teilweise Politik.
Was hat dich an Helmut Schmidt so interessiert?
Ich mag sehr die Art und ich glaube, das ist uns irgendwo verloren gegangen. Er war ja dann doch noch ein Norddeutscher der alten Schule. Und
Handschlag,
das zum einen und zum anderen polarisieren und da das auch gut aussitzen können, klar zu argumentieren. Er war ja auch berühmt dafür, in Talkshows manchmal einfach zu sagen, ja. Oder nein.
Mit der Zigarette.
Ich hatte das ganz große Glück, vielleicht nur als kurzen Ausflug, dass ich einmal im Zeitbüro vorbeischauen durfte, bei ihm in seinem originalen alten Büro, wo auch immer noch die guten Mentholzigaretten liegen, die er noch sichern konnte, bevor ja das Verbot kam über die EU. Und ich mag das sehr. Also ich glaube, wir haben das auch gerade in der Politik enorm verloren, dass Leute Position beziehen und klar sind in dem, was sie sagen und direkt sind und auch damit völlig leben können, wenn das dann mal ein paar anders sehen. Und da war Helmut Schmidt für mich jemand, der das verkörpert hat und der gleichzeitig immer eine Idee hatte vom Großen und Ganzen. Er hat zwar, glaube ich, selber mal gesagt, wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen, aber eigentlich war er jemand, der immer eine Vision auch konzipieren konnte, der Europa auch immer als Friedensprojekt gesehen hat, also der für viel stand, was heute fehlt manchmal so als großen Plan, den auch klar zu formulieren. Und ja, ich glaube, so kam es zu ihm.
Das Thema hatten wir neulich auch mal an irgendeiner Stelle und ich meine mich zu erinnern, dass er damit auch nicht ein positives Zukunftsbild gemeint hat, sondern dass es eher so um Luftschlösser ging, ja?
Ja.
Und klar, die bringen natürlich nicht so viel.
Ja.
Kommen wir nochmal auf Unternehmenskultur. Man sieht ja auch eine kleine Bibliothek bei euch stehen. Da sind auch Bücher über Kultur, zum Beispiel die bei Netflix, haben wir hier im Podcast auch schon drüber gesprochen. Eure Werte sind zu sehen. Ich fange mal so an. Ich vermisse bei vielen Unternehmen auch so im Mittelstand, dass man sich mit Kultur beschäftigen möchte. So nach dem Motto, mach erstmal deine Arbeit. Mhm. Aber bei euch ist das Teil der Arbeit, ne? Das sieht man hier und soll man ja auch sicherlich so erleben. Wie siehst du das so? Auch wenn du mit anderen Unternehmen im Kontakt bist, Unternehmern, Unternehmerinnen, das Thema Kultur. Warum ist euch das so wichtig und hast du auch den Eindruck, dass das nicht überall so ist?
Also für uns war die größte Herausforderung zu Beginn dafür zu sorgen, dass wir nicht eins von diesen Startups werden, die da irgendwelche Dinge an der Wand kleben haben und eigentlich weiß keiner, worum es eigentlich geht. Ich glaube, die Werte von uns sind auch wirklich das Einzige, was hier jeder work hard, play hard. Nein, aber ich glaube, die Werte sind auch wirklich das Einzige, was jeder einzelne Mitarbeiter vom Praktikantenwerkstätten bis ins Management runterbeten könnte. Das ist bei Vision und Mission und Strategy immer mal ein bisschen was anderes und da passen wir auch immer mal Dinge an. Aber diese vier Werte, die haben sich eben auch nie geändert. Also wir haben die kurze Historie entwickelt. Da waren wir, ich würde sagen, so 35, 40 Leute. Da gab es Zenjob für 6 Monate und wir wollten irgendwie so ein bisschen verstehen, was könnten denn diese Werte sein, und das haben wir dann gemacht, indem wir sehr viele Fragen gestellt bekommen haben von einer Gruppe, die bestand aus mehreren, also aus Teilen von verschiedenen Abteilungen. Und da ging es dann um uns Zenjob, da ging es um unsere Kunden und um unsere Talents. Und es war immer so ein bisschen, was ist uns wichtig, was verbindet uns dort, was wollen wir gerne für die erreichen und so weiter. Und das ging dann so einen Tag lang, klassischer Workshop mit den ganzen Sticky Notes, und dann hat dieses kleine Team das mitgenommen und kam dann zurück. Und die kamen halt mit solchen Clustern zurück. Und aus diesen Clustern haben wir versucht zu verstehen, was könnte dahinter stehen. Und natürlich haben wir dann auch mal geguckt, wie können wir das auch ausdrücken in einer Art und Weise, dass es auch wirklich bleibt, kleben bleibt, man sich merken kann. Wir haben schon über, ich glaube, Hungry gesprochen, wir haben über Humble gesprochen, also fehlt noch Helpful und Honest. Und wir haben am Anfang, ist es ja nur, muss das Gründerteam in der Lage sein, das vorzuleben. Sonst kannst du das sowieso alles vergessen. Das heißt, wir haben auch unsere Stärken und Schwächen in diesen vier Bereichen. Das heißt, da müssen wir uns schön ergänzen, kompensieren und dann im nächsten Schritt dafür sorgen, dass das jeder Einzelne auch lebt, dass Management das lebt, dass die jetzt schon lange bei uns sind, das leben und so weiter. Und wie kriegst du das hin, dass es dann aber auch verstanden wird, dass es nicht nur an der Wand klebt? Geheimrezept haben wir auch nicht. Was wir, glaube ich, nur ganz gut hinbekommen haben, war, wir haben es halt versucht, in jeden kleinen Schritt zu integrieren. Heißt zum Beispiel, auch jetzt noch ist es so, dass wir auch als Gründer in jedem Interviewprozess irgendwo mit drin sind. Dass wir 20 bis 30 Minuten mit jedem Kandidaten bis zum Praktikanten runter schnacken, um irgendwie mal so ein bisschen zu hören, wer bist du eigentlich, was motiviert dich? Und wir machen das wirklich rein aus dieser kulturellen Perspektive. Wir verfolgen damit auch nicht das Ziel, dass wir irgendeinen Status quo erhalten von einer Kultur. Sie soll sich ja auch weiterentwickeln. Aber wir haben zum Beispiel auch mal eine Phase gehabt, 2018, 19, da haben wir gemerkt, wir haben so viel draufgekippt, also auch rein quantitativ sehr viele Leute geheiert bei Zenjob und aber auch so ein bisschen vielleicht das aus den Augen verloren. So wurde es sehr schnell sehr heterogen. Und das war dann auch so ein Learning danach. Du willst es nicht zu homogen haben, aber auch nicht zu heterogen. Du willst irgendwie versuchen, eine gute Dynamik hinzubekommen, dass es immer weitergeht. Die Kultur darf nie stehen bleiben, aber so, dass halt jeder mitkommt.
Und gerade bei 45 Nationen?
Ja, exakt. Und das versuchen wir, das ist unser so gesehen einziger Job auch in diesen Founder-Interviews, ist eben immer so ein bisschen anhand dieser vier Werte so ein ganz normales Gespräch zu führen. Und das geht weiter bei uns über All Hands, also unsere Präsentation, die wir einmal im Monat machen mit dem ganzen Unternehmen, wo wir sehr transparent über alle möglichen Erfolge, Niederlagen, Zahlen reden und das dann auch immer so ein bisschen geclustert nach diesen Values, nach diesen Bereichen. Das geht in Feedback-Gesprächen. Wir machen zweimal im Jahr eine sehr ausführliche Runde und teilweise zwischendurch, wo wir auch anhand der Werte gucken, wie entwickelt sich eigentlich jemand basierend auf diesen Werten, bis hin zu Kündigungsgesprächen. Also gerade dort brauchst du sehr stark eben auch diese vier Werte, gerade Honest. Ansonsten wirst du das Problem haben, Trennung ist immer schwierig, dass du so auseinander gehst, wie du es eigentlich nicht wolltest. Und ich glaube, dass es, wenn überhaupt wir ein Rezept gefunden haben, dann ist es das. Also es möglichst immer wieder zu erwähnen, immer wieder im Vordergrund zu haben, in alle Prozesse, die du kannst, irgendwie einzubauen. Und es wirklich so zu meinen.
Also auch sich zu fragen, was bedeutet das für die Arbeit?
Ja.
Also wie übersetze ich es?
Ja.
Und auch vielleicht beispielhaft mal zu sagen, so halt nicht,
ja,
sondern so. Weil sonst bleibt es immer sehr abstrakt. Ja. Und du siehst das ja auf den Webseiten sämtlicher Firmen. Es ist ja sehr austauschbar.
Ja.
Aber was bedeutet das? Und wo ist es auch unangenehm? Ne? Auch gerade honest.
Sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Und auch ein gutes Beispiel für, da sind auch viele einfach sehr, sehr unterschiedlich. Also in Interviews wird dir immer erzählt, ja, und das ist mir sehr wichtig und ich mag immer ehrliche
Kommunikation.
Sagt jeder. Und du siehst aber ganz häufig, es fehlt vielen sehr schwer. Und das ist ja auch erstmal überhaupt nicht schlimm und auch sehr gut nachvollziehbar, weil wir hatten Fear of Conflict auch vorhin bei den Five Dysfunctions. Honest kann sehr unangenehm sein, im Guten wie im Schlechten. Und Honest wird auch häufig missverstanden als, das heißt ja nicht, dass du völlig direkt einem auf die Mütze haust, ne? Sondern Ehrlichkeit bedeutet nicht ein Freifahrtschein für frevelhaft oder für unverschämt zu sein, sondern immer da wieder genau die richtige Balance zu finden. Nur es ist trotzdem die Grundlage für ein funktionierendes Team. Das war zum Beispiel auch für mich persönlich ein sehr spannendes Learning. Du merkst ja, irgendwann kommst du an diesen Punkt, da sind auch so viele Menschen in einer Organisation, die, du musst ja immer verstehen, wie diese Subkulturen miteinander funktionieren. Also du willst ja zum Beispiel immer verhindern, dass diese Silos entstehen, dass teilweise die Partners nicht mehr miteinander reden. Und da kannst du auf einmal alles ganz toll erklären oder die besten Intentionen haben. Wenn die Person nicht hinter dir steht oder die kleinen Teams nicht hinter dir stehen, dann ist das völlig egal. Das heißt, Kultur ist eigentlich was, am Anfang mussten wir da gar nicht groß drüber sprechen, weil es war einfach da und wir waren so klein, dass es auch von alles selbstverständlich war, so ungefähr. Und irgendwann hast du aber gemerkt, nee, du musst immer weiter auch drüber reden und es immer wieder in den Vordergrund bringen, weil das hat am Ende so viel mehr Durchschlagskraft als die bestformuliertsten Ziele oder nur die smartesten Leute. Nee, du musst ein Team haben. Du musst ein Team haben, was richtig Bock hat, sich füreinander den Arsch aufzureißen.
Was glaubst du, ist den, oder was macht ihr für Erfahrung, was ist den Leuten wichtig? Also denen, die sich hier bewerben, denen, die hier arbeiten, was gibt es etwas, wo du sagst, das verbindet schon viele, das treibt die an?
Also, apropos honest, ich würde sagen, es ist am Ende eine gute Mischung. Natürlich achten wir schon darauf und halten es für wichtig, dass Leute auch zu Zenjob kommen, die unsere Mission unterstützen. Die natürlich sagen, sie finden die Idee spannend, für ein Unternehmen zu arbeiten, was es ermöglichen möchte, dass jeder frei darüber entscheiden kann, für wen er wo flexibel arbeiten
kann.
Wer sollte was dagegen haben, exakt. Also dann musst du dich schon sehr speziell anstellen im Interviewprozess. Aber ich denke auch, wir dürfen uns ja gar nicht mehr Startup nennen, wir sind jetzt irgendwie ein Scale-Up, also irgendwie so ein in der Pubertät steckende Person irgendwo, und wir sind noch nicht ganz erwachsen, aber wir sind natürlich auch nicht nur noch ein Chaoshaufen und wir stehen im Wettbewerb teilweise mit noch deutlich erfolgreicheren, größeren Scale-Ups, teilweise aber auch schon noch mit Unternehmen einer ganz anderen Güteklasse. Das heißt, das Gesamtpaket muss stimmen. Natürlich muss es auch ein vernünftiges Gehalt geben. Natürlich muss es wir haben kurz darüber gesprochen, ein super Büro inzwischen geben. Natürlich muss es vernünftige Arbeitszeiten geben, work hard, play hard. Ne? Es muss tolle Leader geben im Unternehmen, weiblich und männlich. Es muss genug Vorbilder geben können, dass du halt sagst, ich finde es cool, hier zu arbeiten. Du arbeitest häufig für jemanden. Das ist es ja auch eigentlich eine ganz schöne Eigenschaft von uns Menschen. Wir lassen uns halt auch immer wieder von Menschen begeistern. Wir haben über die Politik eben gesprochen, immer diese Idee, die deutsche Idee vor allem immer von Inhalt, Inhalt, Inhalt. Naja, das ist halt nicht unbedingt so. Es sind am Ende Personen, die wir wählen. Und das haben die Amis manchmal ein bisschen besser verstanden als wir, dass es um Personen geht, im Guten wie im Schlechten. Aber das ist auch im Unternehmen häufig so.
Ihr verkörpert das ja auch ein Stück weit als Gründerteam, Zenjob, und bringt das dann auch nochmal in der Kommunikation nach außen ja auch.
Ja.
Macht ihr euch da über Personal Branding Gedanken?
Wenig. Also du wirst, glaube ich, von uns auch immer wieder was finden. Das soll auch so sein. Aber wir haben uns auch schon häufig anhören müssen, zu Recht wahrscheinlich, dass wir da mehr machen könnten oder sollten. Auch da sind wir drei natürlich in unseren individuellen, mit unserem individuellen Charakter unterschiedlich. Wer mag das nicht. Von mir wirst du ein bisschen mehr finden als von Fritz beispielsweise. Aber wir haben immer versucht, irgendwie eine gesunde Balance zu finden. Vielleicht lassen wir da manchmal ein bisschen Potenzial liegen. Man sieht das auch und bewundernswert, wie es teilweise Gründer schaffen, eben sehr stark diese Welle zu reiten.
Ein Thema zu besetzen.
Ich habe das auch mal stärker versucht, eine Zeit lang auch gerade mit dem Future of Work Bereich. Wir haben uns da ja auch recht stark engagiert, auch ausgetauscht mit der Europäischen Kommission beispielsweise. Aber ich glaube, wir schlucken alle lieber die Pille, dass wir da ein bisschen Potenzial haben liegen lassen, bevor wir andersrum da vorne rumlaufen und man am Ende denkt, ja sag mal,
arbeitet
er auch? Exakt. Ne?
Ja, ja.
Und das ist, glaube ich, eine Balance, die muss auch am Ende jeder Gründerin, jeder Gründer für sich selbst finden. Da gibt es auch kein richtig oder falsch, aber ich glaube, für uns ist es so ein bisschen den gesunden Mittelweg zu wählen und dann mal gucken, was am Ende bei rauskommt.
Du hast schon angesprochen, Future of Work. Die Zukunft wird vor allen Dingen ja auch von denen dann geprägt, die jetzt nachkommen, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommen. Mit denen habt ihr auch viel zu tun.
Ja.
Da gibt es ja viele Klischees, ne? Also, dass die jetzt nicht mehr so viel arbeiten wollen.
Ja.
Was ist dran an den Klischees und wie erlebst du es?
Wenig. Also dadurch, dass wir ja tatsächlich einen recht guten Zugang haben zu der Gen Z durch unsere Studenten, ist es jetzt, glaube ich, so, dass wir das zweite oder dritte Mal in Folge da auch mal eine kleine Studie aufgesetzt haben, wo wir mehr als 1000 Leute befragt haben, um mal so ein bisschen diese Motivationsfaktoren zu sehen. Und was wir als allererstes sehen, diese Generation, wie eigentlich auch viele Generationen davor, ist sehr divers, sehr unterschiedlich, hat weder die Boomer noch meine Gen Y, also die Millennials, noch die Gen Z, kannst du da wirklich in eine vernünftige Schublade reinstecken. Was wir vielmehr sehen, ist, dass zum Beispiel zuletzt in der letzten Studie, die jetzt recht frisch rausgekommen ist, ein ganz klassisches Thema an Platz 1 war, gutes Gehalt. Also nichts mit Work-Life-Balance oder nicht mit, ich will hier nicht mehr arbeiten oder sonst was, sondern gutes Gehalt. Ich glaube, danach kamen Karrierechancen, Karrieremöglichkeiten.
Entwicklung, ja.
Entwicklung. Mhm. Und ich glaube, das dritte dieses Jahr war die transparente Kommunikation. Mhm. Also Ehrlichkeit gepaart mit transparenter Kommunikation. Aber wie gesagt, ein sehr oldschool klassisches Thema an erster Stelle. Und das ist auch genauso, wie wir das bisher wahrgenommen haben über die ganze Zeit. Vielleicht gibt es in manchen Bereichen eine andere Perspektive auf den Job und wie wichtig der ist oder was man bereit dafür in Kauf zu nehmen. Das wird alles stimmen. Also die Generation, die fünfmal in ihrem Leben die Stadt wechselt oder das Land, um irgendwie dem Arbeitgeber gerecht zu werden, das ist wahrscheinlich ein bisschen vorbei. Wobei das natürlich auch einfach sehr stark mit der makroökonomischen Situation zu tun hat. Wenn es langfristig darauf hinausläuft, und so sieht es ja ein bisschen in der westlichen Welt aus, dass wir eher zu wenig Menschen haben, die dem Arbeitsmarkt zugänglich sind. Der CEO von StepStone hat das mal ganz schön formuliert, auch in seinem Buch, dass das seiner Meinung nach die größte Gefahr wird seit dem Zweiten Weltkrieg, was das Wirtschaftswachstum angeht, dass man einfach zu wenig Menschen hat, die Jobs nachgehen. Und wie gesagt, wohlbemerkt nicht nur Fachkräftemangel, sondern Arbeitskräftemangel. So sehr kann sich natürlich auch eine neue Generation das so ein bisschen aussuchen, beziehungsweise ein bisschen diktieren, wo es lang geht. Nichtsdestotrotz, es ist nicht so, dass es da nur um Work-Life-Balance oder dergleichen geht, sondern sehr unterschiedliche Motive und in diesem Jahr, wie gesagt, sogar ein ganz klassisches Thema auf Platz 1 war.
Hm. Ja, ich bin ja mit meinen Kids auch im Gespräch. Die Älteste ist 14, da geht es gerade um Schülerpraktikum.
Mhm.
Und was auch immer es wird, es ist ja auch erstmal wichtig, so ein paar Prinzipien kennenzulernen, Verantwortung zu übernehmen, sich zu organisieren, mit anderen zusammenzuarbeiten, andere, die vielleicht auch schwierig sind oder mit denen ich nicht sofort harmoniere.
Ja.
Und ich glaube ja auch, dass also ich weiß immer nicht, wo diese Klischees herkommen. Der Sigmar Gabriel hat das jetzt auch wieder rausgeholt, dass die ja alle nur Influencer werden wollen und so. Also wem hilft das eigentlich auch, frage ich mich. Wir sind so sehr damit beschäftigt, gesellschaftlich uns in Klischees und in Problemen damit zu beschäftigen und viel zu wenig zu schauen, was können wir Positives tun und verändern.
Ja. Vielleicht ist es manchmal auch eine gewisse Verzweiflung ob der Situation. Auch Politik hat noch nicht die richtigen Maßnahmen gefunden und sehen aber, antizipieren das ja vielleicht, nee, nicht vielleicht, definitiv viel besser, als ich das gerade getan habe, was hier in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren für Probleme auf uns zukommen könnten. Und sehen dann eine Generation, die vermeintlich in Teilen das ein bisschen eh anders sieht und will dann schon so ein bisschen das Weltuntergangsszenario anmalen. Ich glaube, das müssen wir sowieso alle gar nicht. Ich finde einfach nur, dass es halt eine sehr spannende Herausforderung ist für uns und allgemein die westliche Welt und gerade im Hinblick auf Migrationspolitik vielleicht auch mal dafür sorgt, dass man da mal ein bisschen anfängt umzudenken und diese Chancen darin auch eher sieht. Aber es ist eine Herausforderung und das Schlimmste ist, wenn wir die halt weiter ignorieren. Aber ja, einer Generation generell das immer so ein bisschen zuzuschreiben, ich weiß es nicht, vielleicht ist es manchmal auch dieses Schubladendenken so ein bisschen leichter. Und nochmal, ich will ja auch nicht so tun, dass das irgendwie überhaupt nicht stattfindet. Absolut sehen wir ja auch selber, auch intern bei uns, sehen wir ja auch, dass eben andere Forderungen gestellt werden oder andere Dinge wichtig sind und ein Unternehmen ohne Ziel, ohne Purpose, ohne Sinn und Zweck wird es schwieriger haben, auf jeden Fall. Mhm. Aber nochmal, es ist sehr bunt gemischt.
Woher kommt eigentlich der Titel eures Unternehmens? Das haben wir noch gar nicht besprochen.
Vielleicht zwei Erklärungen dazu. Die romantische Erklärung. Wir haben uns natürlich versucht, so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was wollen wir hier eigentlich gerade verkörpern? Nämlich, wir, wie erwähnt, wollen etwas schaffen, wo du dich um nichts kümmern musst, wo du einfach die Dinge organisieren kannst. Und das wollten wir auch ein bisschen verbinden damit, dass unser Unternehmen international funktionieren kann. Und bevor wir aber bei dem Zen-Moment ankamen, waren wir noch bei Workadoo und Helpondo, also diese ganzen bescheuerten Startup-Namen. Diese Liste hatten wir auch und hatten aber eben Zen-Job und wir hatten auch Zen-Jobs und verschiedene andere. Und fanden am Ende aber diese Kombination sehr charmant, so aus der Internationalität gepaart mit der EDD, die sich auch bis heute durchgezogen hat, zu sagen, du kannst dich so weitestgehend entspannen, du musst immer noch irgendwo hingehen und arbeiten, aber um alles andere kümmern wir uns, hat zu Zenjob geführt. Und die etwas unromantische Erklärung, das aber dazu, wir saßen auch irgendwann vor dieser Liste und konnten sie nicht mehr sehen und haben dann unseren damaligen ersten Investor eben gefragt auch und meinten, sag mal, was denkst du denn? Also was ist, wir wissen es nicht mehr. Du schaust halt parallel auch immer an die Domain, ist die Domain noch frei?
Absolut.
Und parallel natürlich ist die Marke eingetragen. Und dann haben wir auch ein bisschen gesehen mit Zenjob, das sieht noch relativ gut aus. Was meinst du denn? Ja, Zenjob ist das super. Ich dachte, okay, danke, dann lass uns das jetzt auch nehmen. Und dann war noch die Frage, ob Zenjob oder Zenjobs. Und ich glaube, die Zenjob-Domain waren damals 5.000 Euro und die Zenjobs-Domain 30.000 Euro. Und dann haben wir gesagt, dann Zenjob, wo wir in den Jahren immer wieder bemerkt haben, viele sagen automatisch auch den Zenjobs. Also
die musstet ihr jemandem abkaufen.
Die mussten wir jemandem abkaufen, ja. Ja.
Ich erinnere mich auch noch, dass damals... Also ich kannte Leute, die hatten sich alles gesichert, was es irgendwie so halbwegs gab und dann haben die manchmal gute Deals später gemacht.
Ja, sehr smart auch. Habe ich dann auch realisiert, das ist ein sehr interessantes Geschäftsmodell, ja.
Was regt dich auf? Was frustriert dich? Was bringt dich zur Weißglut? Solche Momente wird es ja auch geben. Es ist ja nicht alles schön und gut, sondern du hast ja schon gesprochen, es ist durchaus auch mit Gegenwind verbunden, ein Startup oder ein Scale-Up hochzuziehen mit Widerständen, mit Rückschlägen. Lass doch mal darüber reden.
Also ich glaube, das vermeintlich klassische, obwohl wir das Thema häufiger hatten heute, so Politik-Bashing oder Regulatorik, das wirst du von mir nicht hören. Also ich finde, Deutschland ist manchmal ganz schön kompliziert. Vielleicht, ich stehe der Juristerei auch ein bisschen näher, ist es manchmal so, dass ich mir denke, ja, ist vielleicht aber auch ganz gut so. Also ich finde, das ist jetzt auch nicht alles so kompliziert. Natürlich gibt es Dinge, die könnten auf jeden Fall einfacher sein und da passiert ja auch ein bisschen was in der Richtung, aber das typische Regulatorik-Bashing gibt es jetzt nicht. Was riecht mich auf? Also ich kann am ersten sagen, was ich am störendsten empfinde, sind Dinge, die genauso im Privaten stören, wie im Sport stören. Das ist eigentlich, wenn du merkst, dass Menschen unter falscher Flagge eine toxische Agenda haben, die versuchen, dein Unternehmen von innen zu zerstören.
Das jetzt mal ein bisschen, auch schon erlebt.
Habe ich auch schon erlebt. Also um es ein bisschen hochgespitzt zu formulieren. Ja, natürlich kann kein Einzelner irgendwas zerstören, aber es können Dinge kaputt gehen. Ja. Es können Dinge, die mühsam aufgebaut wurden. Gar nicht von uns, sondern einfach auch von entweder auch Leuten im Management oder Leuten, die schon sehr lang bei Zenjob dabei sind oder was auch immer, die mühsam entstanden sind, die können schnell zerrissen werden, weil es einige Personen dann gibt, die doch mit einer sehr eigenen Agenda, die eben teilweise auch wirklich dann toxisch sein kann, dazu führen, dass sie Beziehungen zerrütteln, dass sie Erfolge dezimieren und man dann irgendwann später die Scherben aufkehrt, vielleicht sich dann auch von der Person trennt, aber man sich eigentlich auf dem Weg dahin gefragt hat, wieso haben wir uns das eigentlich alle gerade angetan? Und diese Form von, deshalb meine ich so ein bisschen im privaten Sport, ist eigentlich über das Gleiche, ist immer ein Verhalten, was unglaublich falsch und illoyal und unangenehm ist. Nur das ist das eben, was wir vorhin haben mit dieser gewissen Größe eines Unternehmens, einer Organisation. Es ist halt irgendwann immer schwieriger auch zu sehen und zu spotten und da auch immer schnell genug zu intervenieren. Wir verstehen unsere Rolle ja auch nicht, dass wir jeden Tag rumlaufen und Micromanagement betreiben oder Top-Down-Management haben oder Gott bewahre sogar.
Walking around.
Richtig, sagen ganz im Gegenteil. Also auch das habe ich von meinen beiden Mitgründern gelernt und auch bei anderen erfolgreichen Gründern gesehen, ist so ein bisschen dieses eben, ne, halte ich raus, halte ich zurück, finde Leute, die erfahrener, smarter sind als du selber. Und lass sie machen. Nur, das hat halt auch seine Vor- und Nachteile. Es gibt manchmal, wir sprachen über Menschenkenntnis, dann vielleicht doch mal Momente, wo du von draußen denkst, oh Mann, das musst du doch jetzt sehen, da ist doch was falsch, das ist doch nicht ehrlich, das ist doch nicht aufrichtig, da wird doch eine andere Agenda verfolgt. Mhm. Egal wie inhaltlich klug die am Anfang klingen mag, das ist das, was über die 8-9 Jahre am meisten aufgeregt hat, weil ich finde, alle anderen Sachen hatten wir ja am Ende entweder selbst in der Hand oder natürlich makroökonomisch, im Positiven wie im Negativen. Wir sind ganz tolle Jahre geritten von 2015 bis 2021 und wir haben auch auf die Mütze bekommen, 22, 23, wie auch so viele andere auch. Aber ich finde, da kann man sich jetzt nicht drüber aufregen, sondern das ist einfach so. Aber das eben beschriebene, da kann man sich drüber aufregen, weil es einfach so unnötig ist und falsch ist. Und das ist das, was, glaube ich, am meisten frustriert.
Das kostet Energie, ne?
Ja. Zeit, Energie, manchmal auch Geld. Das ist für kein Unternehmen wünschenswert und kann, wie gesagt, richtig Teamdynamiken dann auch zerstören.
Wie haushaltest du denn mit deiner Energie? Was gibt dir Energie, was raubt dir Energie? Sport hast du schon angesprochen?
Sport gibt mir auf jeden Fall Energie. Ich bin aber ganz klassischer extrovertiert, auch wenn es um den darum geht, wo ziehe ich die Energie her. Also ich ziehe die Energie aus Leuten. Sei das mein Team, sei das mit dem Management, sei das mit meinen Gründern, sei das mit Freunden, was auch immer. Also für mich gibt das Energie und raubt sie nicht. Ich kann trotzdem auch wunderbar gerne allein sein, aber ich glaube, ich ziehe es dann immer noch vor, mich mit anderen zu umgeben. Und das gibt mir immer wieder Energie. Es war auch, glaube ich, sowieso so, dass über die 8-9 Jahre wir es irgendwie immer ganz gut hinbekommen haben, dass dadurch, dass wir gemerkt haben, wir gehen hier in die gleiche Richtung, auch mit krassen Rückschlägen, gerade am Anfang, dass wir aber irgendwie alle so ein bisschen was drin haben. Der Kölner sagt da immer so schön, it hat noch immer Jod, je Junge. Also,
Kött wird Kött.
Richtig, ne? Es wird schon, es passt ja, schon. Ja. Und das, ich glaube, auch da muss man dankbar für sein, wenn man das drin hat. Das ist nicht selbstverständlich. Das hat vielleicht auch viel damit da zu tun, wie man erzogen wird oder was einem für Werte vermittelt werden. Nur ich habe jetzt im Unternehmerkontext gemerkt, das hilft natürlich enorm. Weil es ist ja auch echt im Leben so häufig, nicht immer, aber immer wieder, es geht schon irgendwie. Das geht sich schon wieder aus oder so. Und das hat auch dazu geführt, glaube ich, dass wir die Energie immer aufrechterhalten konnten. Und letztendlich auch immer wieder angetrieben werden von den neuen Herausforderungen. Natürlich ist es super spannend, wenn du am Anfang bist und bist 10 Leute, 20 Leute. Da ist ja jede Woche ungefähr wie so ein Rollercoaster. Nur die Herausforderungen haben nicht nachgelassen. Sie haben sich eigentlich nur verändert. Manchmal sind die Zeiträume jetzt etwas länger geworden. Das musst du ja auch lernen. Du kannst ja auch nicht anfangen, jeden Tag zu sagen, oh, warte mal, wir müssen nach links gehen oder nach rechts gehen. Aber unsere Herausforderungen sind deshalb nicht kleiner geworden. Sie sind eigentlich sogar größer geworden und sie haben sich nur so ein bisschen verändert. Und das treibt einen natürlich auch entsprechend immer an, dass es weitergeht.
Und durch die Jahre habt ihr auch eine gewisse Resilienz entwickelt, könnte man sagen. Das scheint ja auch sehr wichtig zu sein, gerade in Zeiten, in denen sich Krise an Krise reiht, ne?
Ja, absolut. Und weißt du, wir hatten auch alle individuell unsere Tiefpunkte. Also ich glaube auch, was man vielleicht mal nehmen kann, wenn man das hört, so.
Oder bei die Fische jetzt.
Ja, dass man immer denkt, so von draußen, ne, so Gründer, die sitzen dann da immer irgendwo rum und die sind ja eh dann safe oder sowas. Nee, überhaupt nicht. Also wir haben schon verdammt harte Diskussionen auch untereinander geführt oder auch mal mit unserem Board geführt, weil auch hier wieder gilt es ja so ein bisschen, wir müssen es ja vorleben. Wir müssen es auch selber haben. Und deshalb haben wir alle individuell auch unsere Tiefpunkte erlebt und die haben wie immer im Leben uns aber, also wenn es gut läuft, dann am Ende Stärke gemacht. Wie immer im Leben meine ich, Niederlagen stärken dich und nicht Erfolge. Und das war für uns genau das Gleiche. Und das hat natürlich aber über die Zeit ein bisschen resilienter gemacht. Also man ist manchmal vielleicht entspannter bei der einen oder anderen Sache. Das kann ich allerdings auch noch ein bisschen besser lernen, als man es vielleicht vor 5 oder 10 Jahren war.
Ich schätze, hier hören auch viele zu, die vielleicht auch noch mal was gründen wollen. Kann man ja auch mit 50 machen oder mit 60. Ist ja heutzutage auch irgendwie alles ein bisschen besser geworden. Was wäre so ein Fehler, den du gemacht hast, wo du sagst, den braucht ihr nicht machen?
Ich habe ich habe teilweise auch den Fehler gemacht, aber ich wurde relativ schnell darauf hingewiesen, den Fehler nicht zu sehr zu machen. Und das war das Thema des finde Leute, die schlauer und erfahrener sind als du selbst. Das ist als First-Time-Founder, wenn man sowas vorher noch nicht gemacht hat, das muss man erstmal lernen. Also das verstehst du am Anfang nicht. Du sagst ja, warte mal, das geht doch gar nicht, weil was mache ich denn dann? Und du merkst aber sehr schnell, wenn dein Team, die Leute um dich herum, du nicht nach dieser Maxime rangehst, bist du selber schwächer. Du verlierst eigentlich nur. Und dann verliert das Unternehmen. Nur das verstehst du nicht sofort. Da muss man schon erstmal mit klarkommen. Und da muss man das angesprochene Ego von vorhin auch definitiv dann zu Hause lassen. Nur du merkst irgendwann später, dass es darum auch überhaupt nicht geht. Oder dass die Eigenschaften, die du selber mitbringst, die sind nicht so sehr angesiedelt in deiner Fachkenntnis. Die sind nicht nur darin bestückt, wie viel Erfahrung du in diesem einen Bereich mitbringst, sondern idealerweise hast du als Unternehmer immer irgendwie was vielleicht anderen manchmal schwerer fällt. Wir haben über Partheit auch schon gesprochen, wir haben über Resilienz gesprochen oder hat nochmal Jotje Jange gesprochen. Aber Entscheidungsfreudigkeit zu haben, sich vorne hinstellen zu können und eben auch zu sagen, ich stehe dazu oder dafür.
Willy Brandt-like.
Die Leute für sich begeistern zu können, das ist auch, also egal ob du introvertiert oder extrovertiert bist, so oder so, du musst Leute auch mal hinter dich scharen können. Ja. Du musst führen können, im besten Sinne. Du musst genau verstehen können, wo empowerst du, wo lässt du machen, wo gibst du aber auch mal was vor, weil, glaube ich, ganz wichtig und was häufig falsch verstanden wird, auch egal wieder welche Generation, es geht nicht darum, dass keiner mehr klare Entscheidungen haben möchte oder ein starker Leader gesucht wird, sondern es ist nur nicht mehr wie früher, dass du da mit einer Peitsche stehst oder irgendwie so top-down, ohne was zu erklären agierst, sondern du musst eben empathischer sein, du musst eine gewisse emotionale Intelligenz auch mal besitzen, um zu verstehen, wo du jetzt was mal entscheidest und wo du auch nichts entscheidest, und das sind, glaube ich, alles Dinge, die brauchst du im Unternehmertum, und die werden dir auch nicht streitig gemacht, nur weil du Leute findest, die schlauer und besser sind als du selbst in gewissen Bereichen.
Und sie haben ja deswegen nicht den Überblick.
Sie haben deswegen nicht den Überblick und teilweise vielleicht auch gar nicht unbedingt immer den Willen, genau in diese gleiche Rolle reinzusteigen. Mhm. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Es nimmt natürlich auch, da ist ja schon auch ein gutes Risiko dabei. Du hast es gesagt, 9 von 10 Startups scheitern. Für einige ist das völlig okay und für viele andere ist es aber vielleicht gar nicht okay, sondern ein bisschen Sicherheit da noch zu haben, ist dann was ganz Schönes. Und ich glaube, das ist, muss man schon sagen, egal ob gebootstrapped oder Venture Capital oder was auch immer, dieses Risiko geht immer mit einher. Und dem muss man sich bewusst sein und trotzdem mit klarkommen. Und dann ist es, glaube ich, auch eine sehr spannende Reise. Aber die ist nicht für jeden. Und das ist was man aber erstmal verstehen muss, dass das auch deshalb keiner streitig macht. Den Fehler machen, glaube ich, viele. Das ist deutlich besser geworden. Also so wie ich es halt sofort mitbekommen habe, kriegen es, glaube ich, sehr viele Gründer heutzutage mit. Wir sprachen so über die neue Generation von Gründern. Auch das ganze Thema Coaching und so, das ist ja alles viel verbreiteter. Und das Feedback, was du entsprechend auch bekommst, geht sehr stark immer sehr schnell in diese Richtung. Ja. Aber das würde ich sagen, wäre für mich der größte Fehler, den man machen kann.
Lass uns noch mal einmal zum Schluss in die Zukunft schauen. Habt ihr so ein formuliertes Ziel vor Augen? Du hast schon angesprochen, das Problem gibt es auch in anderen Ländern, also global eigentlich. Ja. Wie groß darf es denn werden, dein Job?
Naja, also ich meine, wir wollen mindestens mal den Player in Europa für flexible Arbeit bauen. Ich glaube, Europa ist riesig. Europa ist ein großer Markt und teilweise aber auch regulatorisch wieder ganz viele kleine Märkte. Da sieht man wieder, wie das Konzept noch nicht so perfekt funktioniert. Und das treibt uns schon an, in diese Richtung zu gehen. Das Spannende wiederum ist nur, es muss halt überhaupt nicht sein. Das heißt, das Modell, was wir uns ausgesucht haben, du kannst das in Deutschland ganz, ganz groß machen. Und dafür gehst du vielleicht ein bisschen mehr in die Breite der Zielgruppen, mit denen du zusammenarbeitest. Du kannst international gehen und bleibst dafür ganz spitz vielleicht auf den Studenten. Du kannst aber auch sagen, ich finde auf einmal die Qualifikation der Jobs viel interessanter, weil eben immer danach gefragt wird, talentseitig, kundenseitig. Was meinst du, wie häufig wir in den Jahren darauf angesprochen? Ey, ihr müsst doch die und die machen, weil die werden gerade nur gesucht. Ne? So die Themen. Und die Langfristigkeit der Jobs ist so die vierte Säule. Auch die ist interessant. Also ich glaube, es kann bei uns immer noch sehr breit sein. Was aktuell für uns das Wichtigste ist, wir wollen jetzt nach diesen 8 Neujahren das Unternehmen in einer Position haben, wo es komplett auf eigenen Beinen steht. Wir haben, seitdem wir das machen, ungefähr 100 Millionen Euro eingesammelt und wir haben eigentlich nicht das Ziel, das nochmal tun zu müssen. Und ich glaube nicht, dass wir das müssen. Wenn überhaupt, werden wir das sehr opportunistisch machen, weil wir zum Beispiel ja stark auf Internationalisierung gehen oder M&A könnte auch ein Thema sein, mit Unternehmen zusammenzugehen, international, national könnte spannend sein. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Bereiche, aber wir wollen jetzt ein Unternehmen auf die Beine stellen, was selbstständig agieren kann, was eigene Entscheidungen fällt. Und dann hoffen wir mal, dass makroökonomisch hier wieder ein bisschen Schwung in den Laden reinkommt, in ganz Europa reinkommt und wir natürlich dann richtig da sind. Also das Coole ist, weißt du, wir haben jetzt so viele Jahre, so viel Zeit und Geld in die Technologie investiert, dass sie so stark geworden ist, die könnte locker den 100-fachen Umsatz machen, ohne dass wir hier irgendeine zusätzliche Person einstellen würden. Und genau das war so ein bisschen das Ziel, eine Technologie zu bauen, die so resilient ist und so skalierbar, dass wir damit machen können, eigentlich was wir wollen. Und ich glaube, da sind wir jetzt langsam angekommen und jetzt wollen wir einfach sehen, dass das hier alles wieder mal ein bisschen mehr Schwung bekommt. Die Einzelhändler, die Gastronomen, weißt du, wir haben 30% unserer Umsätze vor Corona kamen aus der Gastronomie, Hospitality, Events, das sind jetzt 5%. Wir würden das eigentlich auch gern wieder mehr anbieten, nur wir merken einfach immer eine sehr starke Zurückhaltung in diesen Bereichen, aber auf der Studentenseite schon eine Nachfrage. Also weißt du, wir machen teilweise Festivals in Mecklenburg-Vorpommern, das ist natürlich auch immer gern genommen und gern nachgefragt. Mhm. Also wie dem auch sei, mittel- bis langfristig, wir würden schon gern sehen, wie groß kann das werden. Wir sehen ein internationales Problem, wir sehen Probleme in anderen Zielgruppen. Aber kurzfristig gilt es jetzt noch dafür zu sorgen, ein bisschen zu warten, bis das draußen wieder richtig Feuer fängt und parallel von innen ein sehr, sehr solides, starkes Unternehmen aufzubauen, was jede Entscheidung selbst fällen kann, ohne abhängig von draußen zu sein.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank, dass du uns heute mal so ein bisschen gezeigt hast, wie ihr arbeitet, wo ihr hin wollt. Ich finde das sehr ambitioniert und man kann sich dazu natürlich noch weiter informieren. Wir packen das alles in die Shownotes. Auf der Website steht auch echt viel darüber, was euch wichtig ist. Und ja, deswegen bleibt mir natürlich euch erstmal viel Erfolg weiterhin zu wünschen. Dir viel Gesundheit und vielleicht kannst du uns abschließend noch ein Buch empfehlen, das dir gut gefallen hat.
Vielen Dank. Ein Buch empfehlen. Also, ich fand sehr gut, wenn es in den Business-Bereich gehen soll, Blitzscaling von einem der Gründer von LinkedIn. Gerade wenn man verstehen will, wie man schnell ein Unternehmen aufbaut, beziehungsweise wie Speed over Efficiency immer wieder auch gewinnen kann. Und vielleicht nur, weil wir drüber gesprochen haben, wenn es mehr um Teamwork geht, Teamarbeit gibt, 5 Dysfunctions of a Team. Sehr schön, praktisches Buch auch mit einem Team, fiktiven Team, was diese Probleme durchgeht. Fand ich immer sehr spannend. Ja.
Cool. Herzlichen Dank.
Danke dir.
Bis bald. Mach's gut.
Ciao, ciao.
Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links zu Frederik und Zenjob natürlich in den Shownotes. Checkt das mal ab und wenn ihr mögt, surft auch mal auf meiner Website vorbei. gabrielrath.com. Und dort gibt's also auch die nächsten Dates. Ich bin in dieser Woche noch in Köln auf der Zukunft Personal. Wenn ihr noch kurzfristig dabei sein wollt, holt euch ein Ticket und vielleicht sehen wir uns dann. Ich bin am 12. dort um 11.45 Uhr auf der Stage vom Corporate Influencer Club und spreche über Community Building, LinkedIn und die Sparkasse. Was das miteinander zu tun hat. Es wird spannend und hoffentlich auch unterhaltsam, also kommt vorbei. Ihr könnt mich auch gerne buchen als Speaker oder Moderator für eure Veranstaltung. Auch das mache ich sehr, sehr gerne. Und natürlich könnt ihr mir auch Feedback zum Podcast geben. Schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir über mein Kontaktformular auf der Webseite. Hinterlasst mir einfach was. Ihr könnt mir auch eine Sprachnachricht schicken. Auch das ist möglich. Die können wir hier auch mit in den Podcast reinnehmen. Also dieser Podcast lebt von Feedback, lebt davon, dass wir das gemeinsam weiterentwickeln. Ich danke euch auf jeden Fall. Wenn es euch gefällt, dann tut mir den Gefallen und bewertet den Podcast. Abonniert die Show, verteilt 5 Sterne, sagt's weiter und schreibt eine Rezension in eurer Podcast-App. Vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche euch erstmal alles Gute, schöne Grüße aus dem hohen Norden, von der Ostseeküste aus Rostock. Wir hören uns am Freitag schon wieder mit einer weiteren Change Story und bis dahin bleibt gesund und bleibt connected.